HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Warum die Schulleiterin sich weigert, behinderte Kinder aufzunehmen, ist heute von ihr nicht zu erfahren.
Ich finde es erstaunlich, wie eine Schule sich so klar äußert, wir diskriminieren.
Ich weiß nicht, wie man wahrnehmungsgestörte, entwicklungsgestörte Kinder unbedingt auf ein Gymnasium prügeln muss.
Wenn ein Kind mit Behinderung in eine Klasse reinkommt und da steht schon alles und es ist alles unverrückbar, dann wird das Ganze nichts werden.
Inklusion ist nicht nur so ein bisschen obendrauf, sondern ist ein tatsächlicher Systemwechsel. Das machen einige Schulen mit ihren Teams total gut. Wir stellen aber genauso fest, dass einige Schulen zwar vorne dran schreiben Inklusion, aber drinnen ist genau dasselbe, was vor der Schulreform da war.
Das Problem ist ja heute, dass Eltern sich aus guten Gründen für die Förderschule entscheiden und nicht für die Inklusion, weil in der Inklusion sie ihr Kind nicht so gut gefördert sehen, wie es eigentlich sollte.
Also wenn man Inklusion will und durchsetzen will einer Schule, muss man das vernünftig ausstatten und vernünftig mit Ressourcen hinterlegen. Nur dann kann es gelingen.
Das ganze System müsste eigentlich dringend grundsätzlich reformiert werden.
Sie werden es nicht schaffen, das sagt sinngemäß die Leiterin eines Gymnasiums in Bremen. Sie sagt es über 5 Schüler, die sie zwar nicht persönlich kennt, von denen sie aber weiß, dass sie eine Behinderung haben. Eine Beeinträchtigung in Wahrnehmung und Entwicklung, wie es offiziell heißt. Denn das Bundesland Bremen hat beschlossen, dass das betreffende Gymnasium in einer seiner Klassen 5 Schüler mit einer solchen Beeinträchtigung aufnehmen soll. Das Gymnasium würde dadurch zu einer sogenannten Inklusionsschule. Und dagegen hat die Schulleiterin Klage eingereicht. Sie beruft sich dabei auf den Paragraphen 20 des bremischen Schulgesetzes. Dieser Paragraph besagt, dass das Unterrichtsangebot in Gymnasien auf das Abitur ausgerichtet sei. Und dieses Anforderungsniveau sei für Kinder mit schweren geistigen Behinderungen nicht zu erreichen, sagt die Schulleiterin. Sollte das Verwaltungsgericht ihr Recht geben, dann würde es sich damit über eine UN-Konvention hinwegsetzen, die der Bundestag im Jahre 2009 ratifiziert hat. Denn diese UN-Konvention besagt, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigten Zugang zu einem inklusiven, hochwertigen und kostenlosen Unterricht an deutschen Schulen haben müssen. Und zwar wohlgemerkt nicht an Sonderschulen, sondern an Regelschulen. Politiker in Stadt und Land haben versprochen, dieses Recht mit Leben zu füllen, aber sie und viele andere Beteiligte auch tun sich schwer damit. Gerade auch in Hessen, denn unser Bundesland gilt, was Inklusion angeht, als Schlusslicht in Deutschland. Für viele Kinder mit Behinderungen gibt es offenbar keinen Platz an Regelschulen und dafür gibt es offenbar umso mehr Zweifel daran, dass Inklusion überhaupt gelingen kann. Klar ist, eine Schule für alle braucht mehr als guten Willen. Sie braucht Geld, ausreichend qualifiziertes Personal und sie braucht ein gutes, umfassendes Konzept. Sollte all das im reichen Deutschland Mangelware sein? Wir müssen draußen bleiben, Inklusion und ihre Grenzen, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn in Bremen, einem Bundesland, das in Sachen Inklusion eigentlich schon sehr weit gekommen ist. Mehr als 80% der Kinder, die als besonders förderbedürftig gelten, gehen dort schon auf eine Regelschule. Allerdings zählen zu diesen Regelschulen gerade mal 2 Gymnasien. Aus Bremen berichtet Heike Zeigler.
In Bremen dachten viele Eltern, Lehrer und vermutlich auch die Schulbehörde, dass solche Diskussionen längst überwunden seien. Und doch bringen die Lehrer am Gymnasium in Bremen-Horn die alten Bedenken gegen den gemeinsamen Unterricht vor. Eine Lehrerin über den geplanten Unterricht mit geistig behinderten Kindern. Sie will ihren Namen nicht nennen.
Ich weiß nicht, wie man wahrnehmungsgestörte, entwicklungsgestörte Kinder unbedingt auf ein Gymnasium prügeln muss. Ich meine, ein GÜ-8-Gymnasium ist sowieso eine Zumutung schon für ein normal intelligentes Kind. Und dann ein behindertes Kind mit diesen GÜ-8-Anforderungen zu überfluten, finde ich ein Verbrechen.
Im Jahr 2009 begann Bremen mit der Inklusion an den Oberschulen, so heißen die Gesamtschulen in Bremen. Seitdem gehen Kinder mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung auf die Regelschule und auch jene, die einen besonderen Förderbedarf beim Lernen, bei der Sprache oder beim sozialen Verhalten haben. Es geht darum, dass behinderte Menschen selbstverständlicher Teil des Lebens an einer Schule sein sollten. Stefanie Höfer vom Verband für Sonderpädagogik.
Wir reden nicht von durchgängiger gemeinsamer Unterrichtung, sondern wir reden von gemeinsamer Beschulung. Natürlich jeder in seinem individuellen Maße. Es geht nicht darum, dass alle Kinder zur gleichen Zeit den gleichen Lernstoff haben, sondern es geht darum, dass eben miteinander auf unterschiedlichen Ebenen etwas erreicht wird, auch auf der lebenspraktischen Ebene für die geistig behinderten Kinder.
Die Inklusion ist ein Kraftakt für die Schulen, der in Bremen immer noch andauert und auch viele Eltern und Lehrer immer mal wieder verzweifeln lässt. Vor allem, weil es derzeit auf dem Arbeitsmarkt kaum noch Sonderpädagogen gibt, die den gemeinsamen Unterricht begleiten sollen. Aber die Mehrheit steht hinter der Inklusion. Von den 8 Gymnasien in Bremen unterrichten sogar 2 Gymnasien bereits freiwillig inklusiv. So auch das Gymnasium in Bremen-Fegesack, Schulleiter Sven Töter.
Unsere Erfahrungen sind eigentlich sehr positiv für alle Beteiligten. Das musste natürlich über eine lange Zeit auch erstmal wachsen. Wir mussten uns entwickeln. Das hat natürlich viel mit Persönlichkeit und Lehrkräften zu tun, musste sich ja so kennenlernen. Aber in dieser Zeit, glaube ich, würde das keiner mehr missen.
Eine Inklusion aller Kinder im Unterricht gelingt nur, wenn Lehrer, Eltern und Schüler das wollen. Die Gymnasien in Bremen durften bisher frei wählen. Nun aber werden die Schulplätze für besonders förderbedürftige Schüler knapp. Die Bildungsbehörde braucht die Gymnasien, um das gesellschaftspolitische Ziel der Inklusion zu erfüllen. Die Gymnasien selbst aber brauchen auch Zeit, um sich darauf einstellen zu können. Das heißt, die Schule braucht Räume und ein inhaltliches Konzept für den gemeinsamen Unterricht. Nun wird es Zeit, dass beide Seiten aufeinander zugehen.
Das berichtet Heike Zeigler, Bildungsredakteurin bei Radio Bremen, nachdem die Leiterin eines Gymnasiums in Bremen gegen die Zuweisung von Schülern mit Behinderung geklagt hat. Der Jurist Dr. Joachim Steinbrück ist der Landesbehindertenbeauftragte der Freien Hansestadt Bremen. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glapp.
Die Inklusion ist ein Kraftakt für die Schulen in Bremen, haben wir gerade gehört. Aber die Schulleiterin, die geklagt hat, argumentiert ja allem Anschein nach nicht in erster Linie mit dem Aufwand, den die Inklusion für eine Schule bedeutet, sondern sie sagt, Schüler mit Behinderung würden die Leistungsanforderungen ihres Gymnasiums nicht bewältigen können, denn das Unterrichtsangebot in Gymnasien sei nun einmal auf das Abitur ausgerichtet. Und so ähnlich äußert sich, wie wir gerade im Beitrag gehört haben, auch eine Lehrerin des betreffenden Gymnasiums. Ist denn ein Gymnasium per se verpflichtet, Schüler, die das Abitur voraussichtlich nicht erreichen werden, trotzdem aufzunehmen und, wie es etwas sperrig heißt, zu beschulen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird das ja im Zweifel das Gericht entscheiden müssen. Ich habe da eine andere Rechtsauffassung wie die Schulleiterin, weil das Bremer Schulgesetz alle Schulen verpflichtet, sich zu inklusiven Schulen zu entwickeln. Und es gibt bereits 2 Gymnasien in der Stadt Bremen, die auch Kinder mit kognitiven Beeinträchtigungen unterrichten. Und das steht meines Erachtens auch im Einklang mit dem anderen Auftrag, eben Schülerinnen und Schüler zum Abitur zu führen.
Was diese Klage ja zunächst mal offenbart, ist, dass es Lehrerinnen und Lehrer bis hinauf in die Schulleitungen gibt, die das Ziel der Inklusion grundsätzlich in Frage stellen. Mit welchen Argumenten könnte man denen begegnen?
Ja, erstmal damit, dass es ja eine Ausgrenzung behinderter Menschen ist, dass es auch sie daran hindert, gleichberechtigt am Bildung teilzunehmen und dass sich die Gymnasien so ein bisschen davor drücken, diese Inklusion auch mit zu schultern. Wir haben ja in Bremen ein zweites Schulmodell ab Klasse 5, die sogenannte Oberschule, die wie eine Gesamtschule alle Schulabschlüsse bieten muss. Und die haben bisher allein oder fast allein die Aufgabe zu bewältigen, auch Schülerinnen und Schüler mit kognitiven Beeinträchtigungen zu unterrichten.
Sie selbst, Herr Steinbrück, sind im Alter von 15 Jahren vollständig erblindet und Sie sind während Ihrer Schullaufbahn von einer Regelschule auf die Marburger Blindenschule auf ein Internat gewechselt, weil Ihr Gymnasium Sie, salopp gesagt, nicht mehr haben wollte. Wie schätzen Sie denn nach Ihren eigenen Erfahrungen die Möglichkeiten und Grenzen von Inklusion ein?
Ja, nach meinen eigenen Erfahrungen, die liegen ja nun Ende der 60er Jahre, da haben sich Welten geändert, weil ich damals wegen einer Sinnesbehinderung, einer Sehbehinderung vom Gymnasium verwiesen würde. Das würde heute wahrscheinlich nicht mehr passieren, zumindest in Niedersachsen. Da gibt es eben einen mobilen Förderdienst und ich denke, es gibt immer wieder bis heute hin auch gerade blinde und stark sehbehinderte Schülerinnen und Schüler, die ja auch an der Regelschule scheitern. Ich denke aber nicht, weil Inklusion nicht grundsätzlich nicht funktioniert, sondern weil die Bedingungen nicht stimmen. Und zum Teil sind es dann auch Bedingungen, die zwischenmenschlich sind, dass sich behinderte Schülerinnen und Schüler gemobbt fühlen von Nichtbehinderten. Das heißt, dort liegt sicherlich noch viel an Aufgaben auch, um Inklusion wirklich funktionieren zu lassen.
Könnte dann diese Klage, die jetzt eingereicht worden ist beim Verwaltungsgericht Bremen, ein Weckruf vielleicht sein, weil eine Klage vielleicht stärker als andere Mittel Aufmerksamkeit schaffen und dadurch vielleicht die Inklusion voranbringen kann? Was meinen Sie?
Nein, ich glaube, Das schadet eher der Inklusion, weil es ungemein polarisiert. Das heißt, ich habe noch kurz vor Klageerhebung oder Bekanntwerden dieser Klage mit dem Elternverein der Schule gesprochen. Die Eltern haben sich bereit erklärt, Schülerinnen und Schüler mit geistiger Beeinträchtigung aufzunehmen, wenn die Bedingungen an der Schule stimmen, räumlich, personell und konzeptionell. Und ich habe dem Elternverein zugesagt, ich unterstütze sie darin, dass die Bedingungen stimmen. Und dann kam die Klage dazu, die das grundsätzlich problematisiert und sagt, ein Gymnasium muss das nicht leisten. Und das halte ich für diskriminierend und ausgrenzend.
War das vielleicht ein Weg für die Schulleitung, sich auf einen Gesetzesparagraphen berufen zu können, um eben diese Klage anzustrengen? Denn es gibt ja diesen Paragraphen 20 im bremischen Schulgesetz, wo eben drin steht, dass ein Unterrichtsangebot an Gymnasien auf das Abitur ausgerichtet ist.
Also ich halte es erstmal für schädlich für die Inklusion. Wie gesagt, im Schulgesetz steht auch drin, Bremen-Schulen haben die Aufgabe, sich zu inklusiven Schulen zu entwickeln. Und ich meine, dass im Lichte der Behindertenrechtskonvention und des Grundgesetzes dieser Auftrag Vorrang hat vor dem anderen Auftrag, zumal es eben kein Widerspruch ist, sondern wie die beiden Gymnasien hier in Bremen zeigen, durchaus miteinander vereinbar ist.
Wenn es diesen Auftrag gibt, wie erklären Sie sich es dann, dass es offensichtlich die Bedingungen dann doch nicht stimmen an den Schulen und dass eben ja die Voraussetzungen nicht gegeben sind, das Ziel, was man eben formuliert hat und was auch vorgeschrieben ist, Schulen zu Inklusionsschulen zu entwickeln, warum man das nicht hinkriegt, es zu erreichen, weil die Bedingungen eben nicht stimmen? Woran liegt es Ihrer Ansicht nach, dass die Bedingungen nicht gegeben sind?
Also es liegt ganz eindeutig daran, dass Bremen insgesamt ein unterfinanziertes Bildungssystem hat, also nicht nur in Bezug auf die Inklusion. Während Hamburg und Berlin pro Schüler pro Jahr 8.500 Euro ausgeben, gibt Bremen 6.500 Euro aus. Und darunter leiden eben, denke ich, die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler und letztlich auch die Inklusion neben den anderen Aufgaben. Und ich denke, dass seinerzeit, als Bremen sich auf den Weg gemacht hat, ist man noch davon ausgegangen, dass die Schülerzahlen zurückgehen, dass man also nicht mehr Geld ins System reinpumpen muss, sondern mehr Geld zur Verfügung hat, weil man ja weniger Schüler hat. Und diese Prognosen sind zerplatzt wie Seifenblasen und Bremen ist ein sogenanntes Haushaltsnotlageland. Und von daher gesehen ist die Personaldecke, sind die räumlichen Ressourcen alles sehr eng und knapp genäht. Und ich denke, wenn man hier in Bremen grundlegend was verändern will, dann muss man auch diesen Rückstand zu den beiden anderen Stadtstaaten in den nächsten Jahren schleunigst aufholen.
Je nachdem, welchen Erfolg nun die Klage der Gymnasialleiterin vor dem Verwaltungsgericht Bremen hat, welchen Fortschritt bzw. welchen Rückschlag würde das für die Inklusion in Deutschland insgesamt bedeuten, nach Ihrer Einschätzung?
Ich hoffe erstmal, dass die Bildungsbehörde da auch nicht gleich in der ersten Instanz kapitulieren würde, sondern auch den Instanzenweg geht. Und ich glaube, man muss das Thema dann nochmal auch politisch weiter diskutieren. Und ich persönlich würde dann auch für eine Änderung des bremischen Schulgesetzes plädieren, wenn das Verwaltungsgericht der Rechtsauffassung der Schulleitung des Gymnasiums Horn folgen würde, dann kann man ja das Gesetz auch so ändern, dass man eben diesen Auftrag für Gymnasien erweitert. Das Abitur soll natürlich immer noch im Mittelpunkt stehen und der Hauptauftrag sein. Das will ich gar nicht in Frage stellen, solange man diese Schulform anerkennt im Schulgesetz. Aber man kann das ja dann auch gesetzlich ergänzen. Und das Spannende ist jetzt, wir haben nächstes Jahr Wahlen in Bremen und dann werden ja die politischen Karten vielleicht auch neu gemischt. Und da kann es natürlich sein, dass das Thema Inklusion auch einen Rückschlag je nach Ausgang der Wahlen erleidet. Es kann aber auch sein, dass es weitergeht. Und die Akzeptanz der Inklusion in Bremen, das hat gerade noch eine Evaluation des Schulsystems ergeben, ist doch recht hoch. Aber die Forderung, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, ist auch sehr stark. Und ich glaube, da müssen wir jetzt dran arbeiten, hier in Bremen.
Dr. Joachim Steinbrück, Jurist und Landesbehindertenbeauftragter der Freien Hansestadt Bremen. Vielen Dank. Wir müssen draußen bleiben. Inklusion und ihre Grenzen. Der Tag in HR2 Kultur.
Die ersten Stunden, Französisch und Englisch, waren gut gelaufen. Ich hatte die so berühmte Vorstellungsarie, die ich so hasse, hinter mich gebracht. Es war die übliche Sache. Vor die Klasse treten, nicht wissen, wohin mit den Händen und sagen, »Hallo Leute, ich heiße Benjamin Lebert, bin 16 Jahre alt und ich bin ein Krüppel. Nur damit ihr es wisst, ich dachte, es wäre von beiderseitigem Interesse.« Die Klasse 8b, in der ich mich nun befinde, hat recht ordentlich darauf reagiert. Ein paar verstohlene Blicke, ein wenig Gekicher, eine erste schnelle Einschätzung meiner Person. Für die Jungen war ich nun einer der alltäglichen Idioten, mit denen man nicht mehr rechnen musste, und für die Mädchen war ich schlicht gestorben. So viel hatte ich erreicht. Französischlehrerin Heide Bachmann sagte, dass es im Internat Schloss Neuseelen nicht darauf ankäme, ob man eine Behinderung habe oder nicht. In Neuseelen käme es auf liebevolle und konsequent verbindliche Werte und soziale Kompetenzen an. Gut zu wissen. Die Klasse 8b ist nicht groß. 12 Schüler, mich eingeschlossen. In den staatlichen Schulen sieht das anders aus. Da sind es immer um die 35.
Die Erlebnisse von Benjamin Lebert, der 1999 mit damals 16 Jahren einen autobiografischen Roman geschrieben hat über seinen Alltag als Schüler mit einem halbseitigen Spasmus, der die Motorik seines linken Arms und seines linken Beins deutlich einschränkt. Der Roman heißt Crazy, verrückt, und wir werden später noch weitere Auszüge daraus hören. Jetzt gehen wir erstmal mal an eine Frankfurter Grundschule, wo sich unsere Reporterin Hanna Immig gegen Ende des vorigen Schuljahres umgesehen hat, um herauszufinden, wie gut oder wie schlecht dort die Inklusion von Schülern mit Behinderung im Alltag funktioniert.
Aber ich will es alleine machen.
Ja, aber du kannst ja hier das eine Farbe nehmen und dann kann er das Gelbe nehmen. Dann kann er das Gelbe probieren. Du brauchst ja immer nur deine eine Farbe.
Ein Freitagmorgen in der Klasse 1a an einer Grundschule im Südwesten Frankfurts. Klassenlehrerin Johanna Borns liebt ihren Beruf, auch wenn sich ihr Alltag in den letzten Jahren stark verändert hat.
Wir haben jetzt Inklusion an den Schulen. Das heißt, in jeder Klasse kann und sollte, je nach Bedarf, hat man ein Förderschulkind. Oder vielleicht sogar zwei, wie bei mir in diesem Fall. Und wir hatten das vor 8 Jahren noch nicht.
20 Kinder sind in ihrer Klasse. Eins davon ist ein Lernhilfekind und eins mit Hörproblemen. Die Expertin, die Förderschullehrerin, kommt nur an 4 Stunden in der Woche. Viel zu wenig, findet Johanna Borns.
Am Grund mache ich eigentlich alles. Ich muss den Förderband schreiben, habe ich natürlich für andere Schüler vorher auch gemacht. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Umfang für ein Förderschulkind.
Im Unterrichtsalltag wird sie seit einigen Monaten noch von 2 Integrationshelfern unterstützt. Eine davon, die 30-jährige Germanistikstudentin Jeanne.
Ich habe einen Schützling, ist auch gleich hier, der Mustafa, das ist mein Schützling. Und den begleite ich in seinem ganzen Stundenplan von Montag bis Freitag. Das ist ein Pinsel.
Die Integrationshelfer haben aber nicht das fachliche Know-how, um Kinder mit Förderbedarf gezielt zu unterrichten. Genauso wenig übrigens wie die Grundschullehrer. Trotzdem empfindet Johanna Borns sie als Entlastung.
Bei meinem einen Förderschulkind ist, der ist dann immer unter den Tisch gekrabbelt. Solche Dinge. Das war ja dann auch so. Oder mal über die Tische gesprungen. Und dann ist es natürlich jetzt super, dass die Integrationshelferin da ist, weil sie kann dann, wenn man merken, er kann nicht mehr, dann kann sie auch mal rausgehen mit dem Kind.
Trotzdem, die Grundschullehrerin ist sicher, dass bei den aktuellen Strukturen Förderschulkinder leicht auf der Strecke bleiben. Deshalb kann sie Eltern gut verstehen, die ihr Kind mit Handicap lieber weiter auf eine Förderschule schicken als auf die Regelschule.
Weil ich bin ja nicht ausgebildet dafür. Also ich kann mich mit meiner Förderschullehrerin absprechen natürlich, aber ich muss differenzieren. Das macht ja nicht die Förderschullehrerin für mich. Ich muss mir überlegen, wie ich meinen Unterricht gestaltet habe, weil die Förderschullehrerin gestaltet den Unterricht nicht. Die kommt mal rein, aber im Unterricht konkret, da kann ich sie auch fragen, hast du Material? Aber ich setze das Material ein. Also ich mache eigentlich die Aufgabe auch einer Förderschullehrerin und ich bin nicht ausgebildet.
Aber nicht nur die Kinder mit Behinderung, auch die anderen Schüler kommen in der momentanen Situation einfach oft zu kurz.
Man hat ja seine Problemkinder. Vor allem die ja auch offiziell die Problemkinder sind, da hat man einen besonderen Blick drauf. Und dann sind es eben die ruhigen Stillen, die dann teilweise untergehen. Also man muss sich immer wieder sagen, jeden Morgen, okay, achte darauf, dass du auch da mal deinen Fokus drauf setzt.
Die täglichen Erfahrungen einer Frankfurter Grundschullehrerin mit der Inklusion. Heide Fuhrmann, Leiterin der Hölderlin-Grundschule in Bad Homburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Welche Erfahrungen machen Sie denn an Ihrer Schule mit Inklusion?
Ja, also auch meine Kolleginnen und Kollegen fühlen sich natürlich sehr stark gefordert. Vor allen Dingen, weil wir an unserer vierzügigen Schule immer sehr volle Klassen haben. Aber bei uns sind durchgängig 22, 23, manchmal auch noch mehr Kinder in der Klasse. Und da fallen natürlich auch Kinder mit besonderen Förderbedarfen sehr stark ins Gewicht. Das ist ganz deutlich auch eben in dem Beitrag von Frankfurt geworden. Dennoch haben wir eine relativ gute Unterstützung durch unsere Förderschulkollegen. Zwar nicht das einzelne inklusive Kind, das hat tatsächlich auch immer noch eine relativ kleine Ressource, aber die Schule als Ganzes, und davon profitieren wir natürlich sehr.
Mit Ressource meinen Sie jetzt personelle Unterstützung von Fachkräften, die Sie haben, von Sonderpädagogen?
Ganz genau. Da meinen wir die Ressource, die wir zugewiesen bekommen, über das das Beratungs- und Förderzentrum, das BFZ, so nennt man diese Organisation. Es gibt ein BFZ für den gesamten Hochtaunuskreis. Das ist sehr gut, mit sehr guten Strukturen und sehr klaren Verfahren auch. Und von da bekommen wir Förderschulkolleginnen zugewiesen, vielleicht für Sie mal noch so zum Hintergrund. Vor 7 Jahren, als dieses BFZ hier bei uns startete, hatten die gerade mal 7,5 Stellen. Ich habe mich jetzt nochmal erkundigt, jetzt sind 77, also das sind deutlich, deutlich mehr. Und das spüren wir natürlich auch in der Regelschule, dass wir eine sehr viel höhere Zuweisung haben an Kolleginnen, die uns in unserer Arbeit mit Kindern mit besonderen Förderbedarfen unterstützen.
Dann könnten Sie ja im Grunde hergehen und sagen, liebe Eltern von Kindern mit Behinderung, wir haben die Ressourcen, die vielleicht anderen Schulen in Frankfurt fehlen und wir können eure Kinder fördern. Das würde ja vielleicht die Lasten gleichmäßiger verteilen helfen, oder?
Naja, nun ist es so, dass es auch im Rahmen von Grundschulen Schulbezirksgrenzen gibt, die auch da einzuhalten sind. Und wenn man von Inklusion spricht, geht es ja darum, auch genau in dem Rahmen auch inkludiert zu sein, in dem man auch lebt. Das ist ja das große Ziel. Also unsere große, sage ich jetzt mal, Klientel oder unsere meisten Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarfen sind ja Kinder, die im Bereich Lernhilfe sozusagen sind oder aber auch Kinder, die im Bereich emotional-soziales Verhalten sind. Diese Kinder hatten wir übrigens schon immer an unseren Schulen, also die gerade in dem Bereich emotionale, soziale Entwicklung hatten wir schon immer Probleme und die stellen uns vor große Herausforderungen. Und da hilft uns natürlich die steigende und gestiegene Ressource sehr, auch um mit diesen Kindern arbeiten zu können. Und auch bei den Lernhilfekindern stellen wir fest, dass die Kooperation mit unserem Beratungs- und Förderzentrum durchaus auch hilfreich ist, weil sie uns eben bei den Förderplänen unterstützen. Also die schreiben im Gegensatz zu der Frankfurter Kollegin bei uns die Förderpläne für die Lernhilfekinder, damit wir auch dann wissen, was sozusagen der nächste Schritt ist. Und das ist natürlich dann auch unsere Aufgabe, das umzusetzen. Das ist schon eine große Herausforderung, da hat die Frankfurter Kollegin absolut recht.
An welchem Punkt würden Sie denn an Grenzen stoßen, sei es, was die Kapazitäten im Kollegium angeht, sei es, was die Bereitschaft der Eltern von Kindern ohne Behinderung zum Beispiel angeht?
Also ich finde das schwierig, immer jetzt diesen Begriff Behinderung zu nennen. Ich habe jetzt mich mal noch bei unserem BFZ erkundigt. Wir haben insgesamt im Hochtaunuskreis 25 Kinder mit dem Förderbedarf geistiger Entwicklung. Das sind Kinder, wo ich wirklich ganz klar sagen würde, die haben eine Behinderung. Und da muss man auch einfach schauen, dass die Kinder genauso dieses Recht haben, auch beschult zu werden an der Stelle, wo Eltern das wünschen. Wichtig ist für mich, dass das Kind an der Schule an einem guten Platz ist, dass es sich lernen und entwickeln kann und dass es auch passt dazu. So ist manchmal die Grundschule die geeignete Schule, manchmal allerdings auch die Förderschule. Und ich rate Eltern, sich immer beide Systeme gut anzuschauen und zu prüfen, wo ist denn tatsächlich mein Kind gut gefördert. Wir haben jetzt einen Vater, der sein Kind bei uns einschult, das so im Grenzbereich liegt, und der sagt, mir ist es einfach ganz wichtig, dass mein Sohn in der Regelschule unterkommt. Und ich denke, mit einer Teilhabeassistentin kann uns das auch gelingen.
Wenn Sie gerade für die Beibehaltung der Förderschulen auch plädiert haben, wenn ich das richtig verstanden habe, im hessischen Aktionsplan zur Umsetzung dieser UN-Behindertenrechtskonvention, von der später noch die Rede sein wird, heißt es ja, dass die Förderschulen ihre Angebote schrittweise unter das Dach der allgemeinen Schule verlagern sollen und dass die Anzahl von Förderschulen abgebaut werden sollen. Ist das vielleicht sogar notwendig, damit eben genügend Druck entsteht, dass Regelschulen sich auch öffnen für Kinder mit mehr oder weniger großer Beeinträchtigung?
Also bei uns im Hochtaunuskreis ist auch die Anzahl der Förderschulen deutlich gesenkt worden. Das ist auch ganz klar. Die Bedarfe sind auch nicht mehr so hoch. Wir haben mittlerweile gelernt, dass viele Lernhilfekinder, wenn wir auch gute Förderpläne machen und mit viel Nachteilsausgleich arbeiten, auch wirklich gute Fortschritte bei uns machen können und nicht uns jetzt vor die so riesige Herausforderung stellen, wie vielleicht die Kinder mit den emotional-sozialen Entwicklungsproblemen. Von daher ist es für uns einfach auch wichtig, immer zu schauen, wo bekommen wir denn das Kind tatsächlich gut unter? Und dennoch glaube ich, dass das Angebot einer Förderschule für das eine oder andere Kind tatsächlich auch gut und richtig sein kann und dass sozusagen dieses Angebot vorgehalten werden soll. Das ist auch Teil der hessischen Kultuspolitik.
In welchem Rahmen Sie auch immer tätig sein mögen, Sonderpädagogen, Sonderpädagoginnen werden auf jeden Fall gebraucht, je nachdem wie ausgeprägt die Behinderung eines Schulkindes ist. Jetzt hört man immer wieder, Sonderpädagogen sind im Moment Mangelware. Sie sind Pädagogin, Sie sprechen in Ihrem Kollegium mit Pädagogen, Sie wissen, wie Pädagogen ticken. Was könnte denn mehr Menschen dazu veranlassen, Sonderpädagogin, Sonderpädagoge zu werden?
Also ich denke, dass es ein ganz spannender Beruf ist, vor allen Dingen, weil man als Sonderpädagogik gerade im Rahmen der Beratungs- und Fördertätigkeit an einer Regelschule sehr intensiv mit ganz vielen Kindern, aber auch mit ganz vielen Kolleginnen in Kontakt kommt und sehr aktiv sein kann, auch im Entwickeln einer guten Förderhaltung. Also ich glaube, das ist tatsächlich das A und O, dass wir versuchen, unsere Kinder so weit wie möglich und so gut wie möglich auch an Leistung zu bringen, um zu verhindern, dass sie sozusagen im Bereich Lernhilfe als behindert gelten, was ich im Übrigen keine Behinderung finde. Das muss ich an dieser Stelle deutlich sagen. Für mich hat das eine Kind vielleicht eine etwas bessere Lernfähigkeit als das andere, aber ich würde es, wenn ein Kind im Bereich Lernhilfe Förderbedarf hat, nicht als behindert ansehen. Das halte ich für eine Formulierung, die ich da gar nicht greifen würde, ebenso auch bei vielen anderen Kindern nicht.
Heide Fuhrmann, Leiterin der Hölderlin-Grundschule in Bad Homburg. Vielen Dank. So, und jetzt lassen wir uns noch mal erzählen, wie es Benjamin Lebert, dem Autor und Erzähler des autobiografischen Romans Crazy, ergeht, als er mit seiner halbseitigen spastischen Beeinträchtigung noch Schüler einer 8. Klasse war.
Hier sitze ich und unterhalte mich mit Florian, den alle nur Mädchen nennen. Wieder tut er einen Zug aus seiner Zigarette. Er hustet, diesmal heftiger. Janosch kommt zu uns. »Das gute Mädchen verträgt halt nicht so viel«, sagt er. »Aber nicht traurig sein. Was noch nicht ist, kann noch werden.« Er lacht. Er setzt sich zu mir auf die Treppe und öffnet eine Dose Warsteiner Bier. Wir haben Troy als Wache aufgestellt. Er steht vorne beim Holunderstrauch. Wenn ein Lehrer oder Erzieher kommt, wird er Alarm schlagen. Sonst setzt es böse Strafen. Vielleicht sogar eine Woche Internatsentzug. Wer weiß das schon. Rauchen und Trinken werden für gewöhnlich am härtesten bestraft. Janosch tippt mir auf die Schulter. »Was ist?«, fragt er. »Hast du wieder Komplexe wegen deiner blöden Behinderung? Nimm es doch nicht so schwer. Wir sind alle behindert. Schau Troy an. Außerdem hätte es dich auch schlimmer erwischen können. Wegen deiner linksseitigen Lähmung solltest du dir wirklich nicht in die Hosen scheißen.« »Es ging gar nicht um meine Behinderung«, sage ich. »Es ging um mein Zuhause. Aber trotzdem danke.« »Um das Zuhause, wie?«, fragt Janosch. »Da kann ich dir leider auch nicht helfen. Wir alle wollen nach Hause. Aber es geht eben nicht. Wir müssen hierbleiben.«
Sie hören den Tag in HR2 Kultur und der heißt heute, wir müssen draußen bleiben, Inklusion und ihre Grenzen. An Grenzen stößt Inklusion, also der gemeinsame Schulbesuch von Kindern mit und ohne Behinderung, wenn diese Inklusion von der Theorie in die Praxis, vom Gedanken in die Tat umgesetzt werden muss. Gerade auch hier bei uns in Hessen, denn wie schon gesagt, unter allen deutschen Bundesländern gilt das unsrige als das Schlusslicht in Sachen Inklusion. Mehr über diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit erfahren wir jetzt von unserer Bildungsredakteurin Anne Bayer.
In Hessen hat man sich nach langen Diskussionen im Jahr 2012 auf einen Aktionsplan zur Umsetzung der Inklusion geeinigt. Das Ziel, alle Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf sollen die Möglichkeit haben, wohnortnah eine Regelschule zu besuchen und dort die notwendige Unterstützung zu erhalten, wenn ihre Eltern das möchten. Sollte eine Regelschule allerdings keinen Platz haben, so kann sie die Eltern und ihr Kind abweisen. Gleichzeitig will man aber nicht ganz auf Förderschulen verzichten. Soweit die Theorie. Die Praxis sieht etwas anders aus. Im vergangenen Schuljahr besuchten nicht einmal ein Drittel aller Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf eine Regelschule. Damit bildete Hessen bundesweit das Schlusslicht. Für Stefan Löwer, Sprecher vom hessischen Kultusministerium, waren diese Zahlen damals kein Grund zur Besorgnis.
Dieses Ranking sagt nichts aus über die Qualität der Inklusion. Wichtig ist, dass Kinder gut gefördert werden. Und eine gute Förderung kann sowohl an der Förderschule als auch an der Allgemeinschule im Rahmen der Inklusion stattfinden. Wir haben in Hessen die Inklusionsquote in den vergangenen 4 Jahren von rund 21 auf gut 26% erhöht. Das heißt, es gibt hier ein stetiges Anwachsen. Wir setzen aber darauf, dass es eine Entwicklung gibt, die sowohl den Wünschen der Eltern entspricht, als auch den Möglichkeiten der Schulen vor Ort, dies umzusetzen.
Viele Eltern würden sich nach wie vor für die Förderschulen entscheiden. Das sei auch nachvollziehbar, meint die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Bildung, Birgit Koch.
Also wenn man Inklusion will und durchsetzen will einer Schule, muss man das vernünftig ausstatten und vernünftig mit Ressourcen hinterlegen. Nur dann kann es gelingen. Ich denke, Das merken Eltern aller Schülerinnen und Schüler sehr genau, wie ernst es einer Regierung, einer Landesregierung mit ihren Postulaten ist. Ob da wirklich in Schule was ankommt, was sie immer versprechen.
Inklusive Beschulung sieht in der Praxis oft so aus. Die Kinder werden nur stundenweise von sonderpädagogischen Fachkräften betreut. Das verlangt allen eine hohe Flexibilität ab. Den Lehrkräften sowie den Kindern.
Also wir haben einen Bericht von einer Förderschullehrerin zum Beispiel in Frankfurt, die hat 12 Kinder in 12 Klassen zu betreuen. Die rennt von einer Klasse zur nächsten, die muss mit 12 Klassenlehrerinnen Absprachen tätigen und hat zur Förderung des einzelnen Kindes maximal 2 Stunden. Und das kann nicht klappen, das kann auch nicht gut gehen.
Gleichzeitig fühlen sich die Lehrkräfte der allgemeinen Schulen oft alleingelassen und teilweise überfordert. Natürlich mischen sich in die Diskussion auch immer wieder viele Eltern ein. Schließlich geht es um ihre Kinder. So auch Dorothee Trepitz aus Offenbach. Ihr Sohn hat lange gebraucht, bis er eine Schule gefunden hat, die bereit war, ihn zu unterrichten. Er ist ein sogenannter hochbegabter Minderleister, hat sich oft schwer getan, sich in den normalen Unterricht zu integrieren und oft die Schule verweigert. Mittlerweile hat er das Abitur in der Tasche. Ihre Kritik ist eine ganz grundsätzliche.
Was mich gerade so ein bisschen auf die Palme bringt, ist, dass Inklusion als Thema immer dafür herhält, dass das System gescheitert ist und dass alles an der Inklusion läge und jetzt kommen noch die Behinderten in die Schulen. Das ist so nicht. Ja, das System wird davon nicht überrannt. Uns fehlen aber Gymnasiallehrer, es fehlen Grundschullehrer, es fehlen Lehrer für die Nachmittagsbetreuung. Das ganze System müsste eigentlich dringend grundsätzlich reformiert werden.
Viele Betroffene sind sich einig. Um Inklusion sinnvoll und zum Wohl aller Beteiligten umzusetzen, ist nach wie vor einiges zu tun. Angefangen bei der Ausbildung der Lehrkräfte bis hin zu den Ressourcen, die nach wie vor oft fehlen.
Das berichtet unsere Bildungsredakteurin Anne Bayer. Der Publizist Christian Füller beschäftigt sich als Autor und Journalist seit vielen Jahren mit Bildungsfragen, gerade auch als Autor des Blogs PISA-Versteher. Guten Abend.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir haben in dieser Sendung gehört, es gibt grundsätzliche Bedenken gegen Inklusion, so wie sie die Gymnasialleiterin in Bremen zur Begründung ihrer Klage vor dem Verwaltungsgericht heranzieht. Und es gibt die nicht juristische, aber doch deutlich vernehmbare Klage über einen großen Mangel an Geld, an Personal, an Konzepten. Welches dieser beiden Probleme ist denn Ihrer Ansicht nach ausgeprägter in unserer Gesellschaft?
Da kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen, sozusagen, was jetzt schlimmer ist. Ich finde, man muss ein paar Grundsatzbemerkungen erstmal machen oder Grundsätze aufstellen. Erstens, Inklusion ist natürlich möglich. Es gibt viele Schulen, beispielsweise über die Bertelsmann Stiftung mit dem Jakob-Muth-Preis ausgezeichnet werden seit 2009. Die zeigen, natürlich ist Inklusion möglich. Das heißt, sogenannte Behinderte oder besondere Kinder, wie ich sagen würde, und normalbehinderte Kinder oder normale Kinder können natürlich zusammen lernen und zwar zum Gewinn beider Seiten. Das ist ganz wichtig. Und man muss noch was sagen zum Thema Haltung. Natürlich ist die Ablehnung von Inklusion keine Meinung oder eine Haltung, sondern sie ist einfach nicht möglich, weil es ist ein Menschenrecht. Wir können jetzt nicht einfach sagen, in Bremen oder am Gymnasium Horn wird ein Menschenrecht außer Kraft gesetzt. So, wir müssen und wir können mit Inklusion umgehen und tatsächlich braucht man dazu Ausstattung, aber vor allen Dingen auch ein ganz anderes Lernen und eine andere Haltung.
Haltung ist eben dann offenbar doch ein Stichwort, entnehme ich Ihren Worten. Ein Menschenrecht, wenn man es nicht juristisch durchsetzen kann, ist ja im Grunde dann nur zu verankern in einer Gesellschaft, wenn sich eine bestimmte Haltung herausbildet, wo dann die meisten sagen, ja, das ist ein Ziel, das wir unterschreiben. Wie müsste denn diese Haltung möglicherweise aussehen, dass sich da mehr Menschen als das und auch gerade mehr Verantwortliche, mehr Beteiligte, als das bisher der Fall ist, damit anfreunden können?
Ja, wir müssen uns einfach darüber klar werden, dass die behinderten Kinder, die besonderen Kinder, die wir sozusagen seit 150 Jahren ungefähr aus unserem Schulsystem, aus dem allgemeinen Schulsystem aussperren, dass die einfach von Anfang an dazugehören. Und natürlich ist es jetzt so, dass wir ein Problem haben damit, in einem gegliederten Schulsystem, in einem stark stratifizierten Schulsystem, was eigentlich ein Abschulsystem ist wie der Bundesrepublik Deutschland, dass wir sozusagen jetzt die wieder mit hineinholen wollen. Nimm mal als Beispiel, wenn hier die ganze Zeit erzählt wird, dass dieser Sonderpädagoge, diese Sonderpädagogin jetzt für dieses behinderte Kind zuständig ist. Es ist natürlich richtig, dass eine Sonderpädagogin, ein Sonderpädagoge eine besondere Ausbildung hat, um diese Betreuung zu übernehmen. Aber dieses Kind lernt ja in einer Klasse. Sie lernt dann natürlich, nur wenn da ein anderes Lernen stattfindet. Das heißt nämlich zum Beispiel, dass der Frontalunterricht sozusagen die Pest unserer deutschen gegliederten Schule, wo man immer denkt, man hat homogene Lerngruppen und kann alle im Gleichschritt durchmarschieren lassen, das gibt es einfach nicht mehr. Das müssen wir aufhören. Das hören wir übrigens sowieso auf, weil die Zahl der integrierten Gesamtschulen, sprich Gemeinschaftsschulen in diesem Land wirklich zunimmt. Das heißt, Haltung bedeutet tatsächlich nicht zu sagen, von den normalen Lehrern, von den Studienräten und den Realschullehrern, Hauptschullehrern mit dem Finger auf den Sonderpädagogen zu deuten und sagen, kümmer du dich mal um den Henry, streichel ihm über den Kopf und bring ihn ab und zu raus, sondern das ganze Lernarrangement muss sich ändern und wird sich ändern.
Das heißt also, man müsste hergehen und sagen, jeder Schüler hat irgendeine Art von Beeinträchtigung und man sollte nicht von vornherein sagen, dass die eine Beeinträchtigung schwerer wiegt als die andere.
Ja, schauen Sie, Sie haben gerade das Beispiel gebracht eines Underachiever. Und der wurde als sozusagen behindertes Kind definiert. Ein Underachiever ist in Wahrheit ein hochbegabtes Kind. Und ein hochbegabtes Kind kann genauso in unseren Regelschulen mit diesem Frontalunterricht nichts anfangen. Wenn Sie sich anschauen, wie hochbegabten Schulen und wie gute inklusive Schulen arbeiten, dann ist es exakt das Gleiche. Das heißt, das Zauberwort heißt individuelles Lernen. Individuelles Lernen heißt, jeder geht in seiner Geschwindigkeit voran. Jeder lernt so, wie er das sozusagen auch wie die Art des Begreifens von ihm ist. Das heißt aber nicht, dass eben alle ständig auf dem gleichen Ziel sind. Das bedeutet, um das Beispiel Bremen nochmal hochzuziehen und die Begründung warum, immer wenn ein behindertes Kind, ein besonderes Kind versucht an ein Gymnasium zu kommen und dieses Gymnasium weigert sich, flippt diese Bildungsrepublik aus. Warum? Weil nämlich dieses besondere Kind dann dieses ganze gegliederte Schulwesen sozusagen auf den Kopf stellen würde. Es ist natürlich absurd zu sagen, wir behalten ein gegliedertes Schulwesen mit diesen Spezialschulen namens Gymnasium, wenn wir dann sagen, jetzt kommen da Behinderte hin. Aber die UN-Konvention schreibt es vor. Und es ist eigentlich auch die Entwicklung, wenn Sie sich anschauen, jeder Kultusminister spricht heute vom individuellen Lernen. Wir müssen das nur sozusagen expandieren von den in Anführungsstrichen normalen Schülern, also Hauptrealschülern, Gymnasiasten, hin auf Hochbegabte und auf Kinder mit Handicap.
Wenn Sie das Ganze als ein auch spezielles Problem der Gymnasien identifizieren, heißt das, man müsste die Gymnasien abschaffen oder gäbe es die Möglichkeit, sie anders zu gestalten, dass Inklusion jetzt gerade an diesem Schultyp kein so großes Problem ist?
Herr Klapp, wenn Sie und ich versuchen wollen oder irgendein Kultusminister zu sagen, wir schaffen die Gymnasien ab, dann wird er sofort nicht gewählt oder abgewählt. Das ist Quatsch. Das Gymnasium sozusagen ist die deutsche Schule. Sie hat eine riesige Tradition. Die werden wir nicht abschaffen, die müssen wir auch nicht abschaffen. Das Gymnasium wird im Moment seit der PISA-Studie quasi geflutet von sogenannten nicht traditionellen Gymnasiasten. Das heißt, es kommen völlig neue Schichten hinein. Wir haben eine Abiturquote, die liegt teilweise bei 57-60%, gerade bei den Doppeljahrgängen G8. Jetzt kommen dazu eine ganze Menge Flüchtlinge. Wir können doch nicht glauben, dass wir die ganzen geflüchteten Kinder nur in Hauptschulen und Mittelschulen und Sonderschulen sperren. Nein, da sind natürlich ganz toll begabte Leute dabei, die wir auch in die Gymnasien holen. Das heißt, die alte Idee des Studienrats zu sagen, der Oliver Glabs und der Christian Füller, die kommen hier nicht mit, also schule ich sie ab. Abschulen, das ist das böse Wort. Das gibt es nicht mehr. In Berlin muss jedes Gymnasium bereits mit den Schülern, die es bekommen hat, umgehen. Das heißt, es muss alle mitnehmen. Und das ist der Weg zu einem anderen Schulsystem. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, vollkommen klar, aber es ist der richtige Weg. Gymnasien werden sich verändern. Das Abitur, in das sich das Bürgertum im Moment versucht zu flüchten, wird ein völlig anderes Abitur werden. Das werden manche Behinderte bekommen und andere eben nicht.
Und wenn man das so verändert, wie Sie das beschreiben, dann macht Inklusion dann einen großen Sprung nach vorne.
Inklusion muss einen Sprung nach vorne machen. Wir haben eine schwierige Situation jetzt, aber wenn ich immer höre sozusagen, dass die Leute behaupten, das ginge nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, gehen Sie in die Waldhofschule in Templin, gehen Sie in die Erika-Mann-Grundschule in Berlin, gehen Sie in eine Schule in Flensburg. Es gibt so viele, gucken Sie sich beim Jakob-Muth-Preis an. Es sind richtig tolle, richtig geile Projekte, in denen behinderte Kinder und andere Kinder zusammen lernen und zwar zum Wohle aller Kinder.
Christian Füller, Publizist, Autor von vielen Publikationen zum Thema Bildung und Autor unter anderem des Blogs PISA-Versteher. Vielen Dank. Und jetzt kommen wir nochmal zu Benjamin Lebert zurück und seinem autobiografischen Roman Crazy. Und diesmal erfahren wir auch, warum der Autor und Erzähler seinen Roman so und nicht anders genannt hat.
Wahrscheinlich ist es 10. Ich weiß es nicht. Draußen ist es schon finstere Nacht. Ich sitze auf dem Fenstersims und gucke hinaus. Draußen beginnt es wieder zu schneien. Ich will nicht behindert sein, flüstere ich. Nicht so. Wie dann? Janosch schaut mich fragend an. Ich möchte wissen, was ich bin, antworte ich. Alle wissen es. Ein Blinder kann sagen, er ist blind, ein Tauber kann sagen, er ist taub. Und ein Krüppel kann verdammt nochmal sagen, er ist ein Krüppel. Ich kann das nicht. Ich kann nur sagen, ich bin halbseitengelähmt oder ich bin ein Halbseitenspastiker. Wie hört sich das denn an? Die meisten Menschen halten mich ohnehin für einen Krüppel. Und die wenigen anderen halten mich für einen ganz normalen Menschen. Und ich kann dir sagen, das bringt manchmal noch viel mehr Probleme mit sich. Scheiß dir nicht in die Hosen, erwidert Janosch. In meinen Augen bist du weder behindert noch normal. In meinen Augen bist du crazy. Janosch lacht. Ja, genau das ist es. Du bist nicht behindert, sondern crazy. Crazy? Frage ich. Crazy, antwortet er. Nun lachen wir gemeinsam. Es tut gut. Wir lachen lange.
Wir müssen draußen bleiben. Inklusion und ihre Grenzen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und wir gehen an dieser Stelle einmal über unsere Landesgrenzen hinaus nach Schweden, in ein Land, das ja in vielen sozialen Fragen als Vorzeigeland gilt, auch was die Inklusion betrifft. Und deshalb haben wir unseren Korrespondenten Carsten Schmiester gebeten, uns mehr zu erzählen über Inklusion in Schweden.
In Schweden sind offiziellen Angaben zufolge etwa 2 Millionen Menschen behindert. Von ganz leicht bis ganz schwer, von ganz jung bis ganz alt. Jeder und jede Fünfte, also ein großes Problem in einem vergleichsweise kleinen Land, das sich aber seit langer Zeit mit viel Kraft und internationaler Anerkennung um möglichst gute, ja gleiche Lebensbedingungen für Behinderte bemüht. Wie weit Schweden damit gekommen ist, hat die Supermarktkette ICA vor ein paar Jahren bewiesen. In einer Serie von Fernsehspots spielt ein junger Mann mit Down-Syndrom die zentrale Rolle, Mats Melin, landesweit bekannt und beliebt unter dem Spitznamen ICA Jerry. In dieser Szene fragt er Stig, seinen Chef, ob er einem seiner Freunde etwas Gutes tun kann.
Stig, ich habe einen Kumpel, som har gjort en julskiva.
Stig, ich habe da einen Kumpel, der macht Musik. Können wir nicht seine CD verkaufen? Es ist doch Weihnachten. Naja, meinetwegen ganz hinten im letzten Regal. Aber dann merkt Stig, wer Jerrys Kumpel ist, nämlich der schwedische Popstar Måns Zelmerlöw. Plötzlich ist alles gut und die CDs kommen ins beste Regal, zu den beliebten Pfefferkeksen. Das Ganze war und ist ein Zeichen. Behinderte sind unsere Freunde. Im wirklichen Leben sieht das nicht immer so aus, aber rein rechtlich ist es so. Kinder mit Behinderung gehen meist in die Regelschule. Sie werden dort zusammen mit anderen Schülern unterrichtet oder besuchen eine Spezialklasse. Die Schüler haben wie alle Behinderten je nach Grad der Behinderung Anspruch auf kostenlose Assistenz. Das können bis zu 8 Helfer im Schichtdienst rund um die Uhr sein. Wer seine Wohnung behindertengerecht umbauen muss, der kann Zuschüsse beantragen. Zuschüsse gibt es auch für Autos. Arbeitgeber, die Behinderte beschäftigen, bekommen staatliches Geld für die Lohnzahlung und Menschen, die aufgrund einer Behinderung ihr Leben nicht mehr alleine bewältigen können, kommen in rund um die Uhr betreuten Wohngemeinschaften unter. Grundlage ist unter anderem das, Zitat, Gesetz über Hilfs- und Dienstleistungen für Menschen mit bestimmten Funktionsbehinderungen von 1994. Schweden hat ergänzend 2008 die Konvention der Vereinten Nationen über Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert und ein Jahr später ein eigenes Antidiskriminierungsgesetz verabschiedet, das nicht nur, aber eben auch Behinderte vor jeder Form ungleicher Behandlung schützen soll. Nach dem Recht also ein Musterland, was die Teilhabe Behinderter am gesellschaftlichen Leben angeht. Nur Rechte haben, das ist das eine. Das Problem, das andere eben, liegt oft in der Umsetzung, sagt Mia Fellström aus Stockholm, selbst Mutter eines behinderten Sohnes. Beispiel Bahn. Es ist oft schon fast Kafka-esk. Wenn man einen Rollstuhlplatz buchen will, dann geht das nicht übers Internet, man muss anrufen. Und dann kommt es häufig vor, dass der Lift im Zug nicht funktioniert oder irgendetwas anderes geht schief. Es sind viele beschwerliche Dinge da, die eigentlich nicht beschwerlich sein müssten, wenn man nur etwas mehr tun würde. Aber das passiert offenbar immer seltener. Und es hat keine Konsequenzen, sagt Mia Fellström. Selbst wenn man von seinem Recht Gebrauch machen wollte, ist das Gesetz ziemlich zahnlos, was die Strafen angeht. Als ob man Misshandlung verbietet, aber diejenigen nicht bestraft, die trotzdem misshandeln. Fellströms nicht so positive Bilanz. Schweden, das ist ein noch funktionierendes System guter Behinderten-Integration. Doch während die Regierung den weiteren Ausbau verspricht, ist es tatsächlich eher in Gefahr. Schweden ist härter geworden. Wir haben ein gutes Wohlfahrtssystem gegen ein eher liberales System ausgetauscht, das mehr auf Eigenverantwortung setzt. Die Vermögensteuer wurde abgeschafft, die Erbschaftssteuer verringert, es gibt weniger Mittel. So stehen unterschiedliche Bedürfnisse gegeneinander und Behinderte werden wohl mit als erste Rückschläge hinnehmen müssen.
Das berichtet unser Korrespondent Carsten Schmiester aus Schweden, einem Land, das in Sachen Inklusion einen Ruf zu verlieren hat und vielleicht auch zu verlieren droht. Aber kehren wir wieder vor der eigenen Türe. Alexandra Krämer ist Sprecherin des Netzwerks Inklusion Frankfurt und Mutter einer 12-jährigen Tochter, die durch eine dystone Bewegungsstörung in ihrer Motorik stark beeinträchtigt ist und die seit ihrem 5. Lebensjahr mit einem Sprachcomputer kommuniziert, den sie mit ihren Augen steuert. Guten Abend, Frau Krämer.
Hallo, Herr Glaf.
Ihre Tochter besucht als Schülerin keine Förderschule, sondern eine Regelschule. Aber wir haben in dieser Sendung immer wieder gehört, wie schwierig Inklusion im Schulalltag sein kann, wegen knapper Ressourcen zum Beispiel. Können Sie nachvollziehen, wenn Eltern in so einer Situation sagen, wir ziehen die Förderschule vor?
Das kann ich aufgrund der momentanen Situation und Ressourcenlage durchaus nachvollziehen. Wir haben jetzt ja reichlich Beispiele von ganz Hessen und sogar bis nach Schweden gehört, wo es manchmal eben gut laufen kann, wo die Haltung immer wieder das Allentscheidende und die Basis allen Handelns ist. Und natürlich kann ich nachvollziehen und auch ich selber überprüfe immer wieder, ist das, wo meine Tochter gerade beschult wird, das, was ich mir für sie vorstelle, oder gibt es da doch eventuell Alternativen, die ich auch berücksichtigen muss bei aller Freude, bei allem Positiven, was ich durchaus in der Inklusion sehe. Ich halte sie nicht für gescheitert. Ich halte sie nur im Moment noch nicht für perfekt umgesetzt.
Wie haben Sie das im Falle Ihrer Tochter feststellen können? Wo ist es, um Ihre Terminologie aufzugreifen, nicht so gut gelaufen, wenn Sie die Schullaufbahn Ihrer Tochter in die bisherige Revue passieren lassen?
Naja, also wir mussten schon sehr überhaupt kämpfen, eine Schule zu finden, die bereit war, unsere Tochter zu beschulen, die bereit war, sich auf dieses Experiment einzulassen, wobei ich da jetzt auch keinem zu nahe treten möchte. Ich meine, wir kommen mit einem Kind, das im Rollstuhl sitzt, mit einer schweren Bewegungsstörung und einem Sprachcomputer. Da kommt natürlich das Thema Digitalisierung in Schule, das ja auch schon an anderen Stellen nicht besonders beliebt ist. Und wenn sie dann eben in der Schule sind und sie versuchen jedes Jahr aufs Neue den Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin dazu zu motivieren, doch sich eine kleine Einweisung in den Sprachcomputer geben zu lassen, damit sowas wie Deutschunterricht, Englisch, Französisch überhaupt sinnvoll möglich ist, und sie stoßen da immer wieder auf Widerstände, dann ist das natürlich auch eine Sisyphus-Arbeit. Und das macht natürlich dann auch nicht immer Spaß, das muss ich ganz ehrlich zugeben.
Nicht das ganze Leben lang ist man in der Schule. Die Frage stellt sich dann früher oder später, wie es danach weitergeht. Auch Sie haben ja sich nicht nur mit Inklusion in der Schule beschäftigt, sondern als Gründer, als Sprecherin des Netzwerks Inklusion Frankfurt auch sich mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt. Wir haben eben in Schweden gehört, dass dort nicht mehr alles Gold ist, was glänzt. Trotzdem integriert Schweden ja wohl immer noch mehr Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt als hier in Deutschland. Woran liegt es denn aus Ihrer Sicht, dass das in Deutschland immer noch weniger Arbeitgeber tun als zum Beispiel in Schweden?
Also ich glaube, was wir in Deutschland einfach ganz massiv haben, und das zieht sich vom Schulwesen natürlich auch in den Beruf weiter, ist, dass wir einfach eine Kultur der generellen Angst und der wenig Lust auf Neues bedeutet. Und ich stelle das immer wieder fest, da ist es völlig egal, wovon Sie sprechen. Und ich nehme an, das ist bei Ihnen wahrscheinlich im Hessischen Rundfunk auch nicht viel anders, wenn es dann heißt, wir graden die Systeme ab, wir haben ein neues Windows oder ein neues Office, da stöhnen erstmal alle und keiner sagt, ach komm, lass mal gucken, was gibt's Neues. Und das ist natürlich in Schule, wo auch sehr viel bewahren und wenig lass uns doch mal was Neues versuchen, Einzug hält, ganz besonders schwierig. Und im Beruf ist es natürlich auch so, gerade die Leute, die heute noch die Entscheider sind, die sind natürlich wenig in inklusiven Schulsituationen groß geworden und die können sich auch vieles einfach noch nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in 20 Jahren vielleicht schon wieder was anderes ist, wenn Leute, die vielleicht auch eine Firma leiten, absolut gewöhnt sind, auch mit Menschen mit Behinderung umzugehen und die auch ihre Klassenkameraden genannt zu haben und dann eben auch als Kollegen entsprechend wahrzunehmen und auch wertzuschätzen. Das haben wir einfach im Moment noch nicht so richtig und die Ängste sind einfach noch sehr groß. Ich merke das immer wieder auch in Gesprächen mit Arbeitgebern, dass man immer sagt, na ja, aber wenn ich jemanden eingestellt habe, dann werde ich den ja nicht mehr los. Oder was kann ich denn machen? Da ist jemand, der ist ja blind, dann kann der ja nicht am Computer arbeiten. Also natürlich können insbesondere blinde Menschen hervorragend am Computer arbeiten. Aber wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigt, und Zeit ist wirklich natürlich auch ein entsprechender Faktor, dann kommt man der Sache auch nicht näher. Also ich merke immer wieder, wenn wir, ich hatte mit einer Kollegin von Lust auf besser Leben ein Projekt ins Leben gerufen, nennt sich Inclujobs. Da haben wir versucht, Menschen und Firmen, die bereit sind, Menschen mit Behinderung einzustellen, in einen Workshop einzuladen, wo Menschen, die eine Behinderung haben, einfach mal aus ihrem Alltag berichten und aus ihrem Arbeitsleben und vielleicht auch ein bisschen von ihrem Werdegang, soweit sie dazu bereit waren. Und am Ende war es jedes Mal, ach guck mal, das ist ja gar nicht so schwierig. Und man kam von anfänglichen Vorbehalten und überlegen, kann ich die eine oder andere Frage stellen, ist das politisch korrekt? Hatte man irgendwann eine ganz gesellige Situation, kam tatsächlich auch ins Plaudern und am Ende steht tatsächlich dann auch bei vielen Firmen die Frage, ja okay, wir wollen das jetzt mal wagen, wir wollen jetzt einen Auszubildenden mit Behinderung, haben Sie jetzt einen für uns?
Müsste man darf dann vielleicht auch entsprechende Strukturen schaffen, dass man sozusagen fast institutionell Schüler mit Behinderung, Schulabgänger zusammenbringt mit Unternehmen, damit die jetzt mal losgelöst von der Bewerbungssituation sich schon mal beschnuppern können gegenseitig?
Absolut, das ist auf jeden Fall wichtig. Wir haben im letzten Jahr eine Veranstaltung in der IHK in Frankfurt organisiert, gemeinsam mit der IHK und auch der Stabsstelle Inklusion und meiner Kollegin von Lust auf besser Leben. Aktion Mensch war dabei, dieses Jahr wiederholen wir das Ganze. Am 16. November auch wieder in der IHK, da kriegen wir diesmal einen ganzen Tag. Und der Vormittag ist ausschließlich für junge Menschen reserviert, die Ausbildung oder Praktikum suchen in Unternehmen und die da einfach die Möglichkeit haben, im Rahmen von Speed-Datings oder an Unternehmensständen sich zu informieren, ins Gespräch zu kommen. Dann gibt es mittags ein Rahmenprogramm und nachmittags ist für Menschen mit Berufserfahrung die Zeit reserviert. Das ist ganz wichtig, dass man diese Möglichkeiten schafft, insbesondere weil wir ja immer mehr junge Menschen auch haben, die inklusiv beschult werden und die wünschen sich natürlich dann auch irgendwie ein inklusives Arbeiten. Die Schwierigkeit, die wir im Moment ja noch haben, ist, dass nach der 9. Klasse die Förderschülerinnen und Förderschüler auf eine Förderschule wechseln müssen aus der Regelschule, weil die Ressourcen dafür nicht vorgesehen sind seitens des Kultusministeriums. Und das bedeutet, dass alle jungen Menschen nach der 9. Klasse erst nochmal wieder in das exklusive System einer Förderschule wandeln müssen. Und dann wollen die aber trotzdem vielleicht wieder zurück in den inklusiven Arbeitsmarkt. Und die müssen wir unterstützen. Das sind die, die schon beide Systeme gewöhnt sind. Und da kann man nur hoffen, dass bis die jungen Menschen dann wirklich in den Beruf kommen, da auch schon der ein oder andere Kollege oder Kollegin aus der Schule vor Ort sind und das Ganze auch entsprechend noch unterstützen können.
Nun gibt es ja eine Quote, bei der Unternehmen ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl eine bestimmte Anzahl von Menschen mit Behinderung beschäftigen müssen. Davon kann man sich aber freikaufen. Durch eine Abgabe zwischen 125 und 320 Euro im Monat kann die betragen. Ist das für Sie abschreckend, aus Ihrer Sicht abschreckend genug für die Unternehmen, dass sie dann vielleicht doch gucken, dass sie die Quote erfüllen?
Naja, lustige Frage. Nein, natürlich schreckt das die Unternehmen nicht ab, was natürlich sogar auch noch in diese Chance, die Zahlung zu umgehen, mit hineinfällt, ist, wenn sie Arbeiten an Werkstätten für Menschen mit Behinderung auslagern, wie zum Beispiel Eintüten von Briefen oder andere Aufgaben, die in Werkstätten erledigt werden können, auch dann können sie diese Zahlung umgehen. Sagen wir mal so, ich glaube, es müsste eher als eine Bestrafung für die Nichteinstellung noch mehr Anreize geben, Menschen mit Behinderung einzustellen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund der Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, es ist nicht nur an den Arbeitgebern da einen Schritt nach vorne zu tun. Es ist auch sehr, aus meiner Sicht, sehr stark an den Menschen, die eine Behinderung haben, die Menschen ohne Behinderung einzuladen, mehr an ihrer Welt teilzunehmen und auch zu sagen, was einfach mal Tacheles zu reden und zu sagen, das ist meine Behinderung, das bedeutet das im Alltag für mich. Wenn jemand Diabetes hat, ist das ja was anderes, als wenn jemand epileptische Anfälle hat. Und man muss als Arbeitgeber ein ganz realistisches Gefühl dafür entwickeln dürfen, was bedeutet das, wenn ich diese Person einstelle. Es reicht überhaupt nicht, dass jemand ein Kreuzchen macht mit ich bin behindert, um sich auf jeden Fall schon mal ein Gespräch zu erschleichen und dann das komplette Gespräch mit dem Arbeitgeber über überhaupt nicht davon zu sprechen, dass man ja eine Behinderung hat. Der Arbeitgeber darf nicht danach fragen und am Ende trennen sich die zwei. Ja, was glauben Sie denn? Wird der Mensch eingestellt oder nicht? Natürlich nicht. Das täte ich auch nicht. Das Vertrauen ist nicht da und daran müssen wir wirklich ganz massiv arbeiten. Wir müssen Vertrauen herstellen zwischen behinderten Menschen und Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern und nur gemeinsam und mit der entsprechenden Offenheit kann das Ganze auch gelingen. Ansonsten ist das ja, wird das vor die Wand gefahren, wie wir es jetzt gerade mit der Inklusion in der Schule haben.
Um am Schluss nochmal kurz auf Ihre Tochter zurückzukommen. Die hat noch einige Schuljahre vor sich. Hat Ihre Tochter selbst eine Vorstellung davon, was sie mal beruflich machen könnte?
Naja, also deswegen war für uns auch so wichtig, dass sie nicht anfänglich in einer Förderschule landete, sondern in eine Regelschule kam. Förderschulen, die wir hier uns in der Region angeschaut haben, waren doch sehr auf motorische Unterstützung und geistige Entwicklung ausgerichtet. Und wir haben eben gesehen, dass unsere Tochter eben ihren Sprachcomputer mit den Augen steuert, motorisch die Möglichkeiten nicht hat, die man ihr wünschen würde. Und deshalb war für uns die Bildung des Geistes wirklich ganz, ganz wichtig. Und wir haben gesagt, in der Regelschule kann sie es vielleicht schaffen. Und wenn nicht, dann macht sie halt an der Regelschule keinen Schulabschluss, genauso wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, wie sie den an der Förderschule schaffen könnte. Sie steuert im Moment den Sprachcomputer mit den Augen. Sie muss sicherlich noch an Geschwindigkeit zulegen, um noch schneller ihre Sätze ausspucken zu können, aber sie lernt damit Englisch und auch Französisch, also die Möglichkeiten sind toll und ich wünsche mir einfach für sie, dass die technische Entwicklung weitergeht und ihr die Möglichkeiten bieten wird, die wir einfach in Zukunft in der Digitalisierung finden werden. Und dann sehe ich große Möglichkeiten. Also sie wird sicherlich sowas wie einen Bürojob machen können, sie wird vielleicht eine Bloggerin, sie will unbedingt in der Inklusion arbeiten mit der Mama. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich bin da eigentlich immer mal wieder schwankend natürlich, aber grundsätzlich positiv gestimmt, dass sie eine großartige Zukunft haben wird und muss mir dann eben das passende Schulsystem und die passende Ausbildung für sie suchen, damit das auch gelingt.
Alexandra Krämer, Sprecherin des Netzwerks Inklusion Frankfurt. Vielen Dank. Wir müssen draußen bleiben, Inklusion und ihre Grenzen. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.